Wollen wir miteinander beten? Wir wollen dir von Herzen danken, Herr Jesus, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen unter deinem Wort. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Herzen anrührst, Herr, dass du Veränderung wirkst in unserem Leben. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr, für diese Stunde. Amen.
Amen.
Wir haben vor 14 Tagen etwas gehört, ich glaube 14 Tage ist es her, über den Sämann, über Gleichnisse. Und ich habe gedacht, ja, ich werde auch ein Gleichnis nehmen. Jesus erzählte den Menschen viele Gleichnisse, um ihnen verschiedene Sachverhalte bezüglich des Reichs Gottes bildlich vor Augen zu führen. Gleichnisse sind ja vergleichende Beispiele, mit denen Jesus uns seinen Plan aufzeigt oder Sachverhalte, die mit dem Reich Gottes oder mit ihm zu tun haben. Die Gleichnisse Jesu, das sagt er selber, hat noch zwei Funktionen und das finden wir in Matthäus 13, Vers 10, wer das aufschlagen möchte. Da fragen nämlich die Jünger und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Worum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen, diesen aber ist nichts gegeben. Es ist interessant, dass die Jünger nicht fragen, worum redest du in Gleichnissen zu uns, sondern zu ihnen. Ich weiß nicht, ob die Jünger das von selbst schon verstanden haben, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und Jesus sagt, die Gleichnisse haben zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, dass er uns etwas offenbaren möchte, das heißt hell machen möchte, dass wir es verstehen. Und die andere Absicht ist, dass es verdunkelt. Und Henry Matthews hat das verglichen mit der Wolken und mit der Feuersäule. Die Feuersäule gibt den Israeliten Licht, dass sie wissen, wo sie lang gehen sollen, was es mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und die Wolkensäule hat getrennt, beziehungsweise hat den Leuten, den Ägyptern damals, eigentlich das Reich Gottes oder das, was mit dem zu tun hat, verdunkelt. Sie konnten nicht sehen. Und zwar ist die Absicht dahinter, wenn man dann Jesaja liest und so weiter, ist die Absicht dahinter, dass die Menschen, die das Wort Gottes, die Wahrheit nicht lieben, dass die auch kein Licht bekommen. Das ist die Absicht dahinter. Die Menschen, die die Wahrheit nicht lieben, sollen das Licht der Wahrheit auch nicht bekommen. Das ist eine interessante Sache. Die Himmelsreichsbeispiele, ich glaube, es gibt so sieben Stück in Matthäus 13, von denen nehme ich jetzt zwei, und zwar nehme ich zwei kleine Beispiele, zwei große Geschichten. Kleine Beispiele, riesengroße Geschichte. Und wir finden das in Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Wenn wir vom Himmelreich reden, um das noch verständlich zu machen, wenn wir vom Himmelreich reden, reden wir nicht von einem Ort, wo das Himmelreich ist, hier wär's oder da wär's, sondern wenn vom Himmelreich die Rede ist, dann ist davon die Rede, wer regiert, also es ist nicht der Ort, sondern wer regiert in dieser Angelegenheit. Dann geht es ums Himmelreich. Ich habe ein Beispiel ausgeschrieben. Als Jesus eine Auseinandersetzung gehabt hat mit den Pharisäern, da ging es ums Austreiben der bösen Geister. Ums Austreiben der bösen Geister, da gibt es dann einmal die Stelle, da fragt Jesus sie in der Auseinandersetzung, Matthäus 12, Vers 28, also gerade ein Kapitel vorne dran. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das Reich Gottes hat immer etwas damit zu tun, wer herrscht, wo Nicht wo ist es, sondern wer herrscht in einer Angelegenheit, dann wird vom Reich Gottes die Rede. Und jetzt lesen wir diese Gleichnisse. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Zwei Gleichnisse, zwei Geschichten, zwei große Geschichten. Im ersten Gleichnis wird das Himmelreich mit einem Schatz verglichen. Das Himmelreich wird mit einem Schatz verglichen. Was verstehen wir unter einem Schatz? Ein Schatz ist etwas Wertvolles, etwas Begehrenswertes. Es ist für denjenigen, der einen Schatz findet, ist es von großer Bedeutung. Können wir im materiellen Sinne Güter, die man finden kann, im ideellen zum Beispiel, sind es vielleicht Überzeugungen, Weisheit oder so, kann auch ein Schatz sein. Und man kann uns die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, um einen Schatz zu finden? Also manche machen ganz viel dafür, weil es so eine wertvolle Sache ist. Und selbst als Personen, als Menschen, als Mann und Frau, nennt man ja sein Gegenüber ab und zu, also meistens die Männer, die Frauen, du bist mein Schatz. Und damit drückt man eigentlich aus, du bist mir was ganz Wertvolles. Du bist unvergleichlich, für dich würde ich alles geben, so wie der hier in diesem Gleichnis, der bereit ist, alles zu geben. Also im Materiellen stellt der Schatz ein Vermögen dar, im geistigen Sinn ist es etwas, was wir lieben, mit dem wir uns identifizieren, was wir mögen, was wir schätzen, daher kommt ja auch das Wort schätzen, was wir schätzen und was unser Leben ausmacht. Und der erwähnte Schatz, mit dem das Himmelreich verglichen wird, ist jetzt die Frage, was ist das in diesem Fall? Und da gibt es ja ganz viele, also das habt ihr, dieses Gleichnis habt ihr alle schon gelesen und der eine kommt auf die Idee und der andere auf die Idee. Aber was ist es wirklich? Der Schatz, der hier gefunden wird, sage ich jetzt mal, ist die Gemeinde. Der Schatz, der hier gefunden wird, ist die Gemeinde, bestehend aus einzelnen Gläubigen. Man kann auch sagen, der Schatz, der gefunden wird, ist ein gläubiger Mensch. Aber es ist nicht nur ein gläubiger Mensch, es ist ein Schatz, es ist die ganze Gemeinde. Und ja, da könnt ihr jetzt vielleicht überlegen und sagen, ja, das habe ich immer anders verstanden und so. Aber ich nehme ein biblisches Beispiel, und zwar gerade das Beispiel vom Seemann, das wir ja gehört haben. Da heißt es, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf den Acker säte. Und wenn ich jetzt die Bibel mit der Bibel auslege, dann sehe ich, dass der Acker die Welt ist. Der Acker ist die Welt, steht in Matthäus 12, Vers 38. Und er antwortete und sprach zu ihnen in Vers 37, 12, Vers 37, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Zuerst wird nur vom Menschen gesprochen. Zuerst wird davon gesprochen, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf den Acker warf, säte. Als Jesus das Gleichnis erklärt, sagt er, der Acker ist die Welt. Und der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Also haben wir hier ein Bild und sehen, dass Jesus Christus derjenige ist, der auch hier in der Welt agiert und diesen Schatz findet. Jesus Christus findet die Gemeinde und ist bereit dafür, alles zu geben. Wir können uns jetzt die Frage stellen, ja, warum muss Jesus Christus den Acker kaufen? Gehört nicht alles zu ihm? Gehört ihm denn nicht alles? Und wir sind schnell geneigt zu sagen, ja natürlich, alles gehört Gott. Die Erde ist mein, spricht der Herr, und was darin ist, das stimmt. Aber wir wissen auch, dass mit dem Sündenfall, und da Gott gerecht ist und dass er sich nicht widerspricht, dass mit dem Sündenfall er dem Menschen die Wahl gegeben hat, bei ihm zu bleiben im Himmelreich oder eigene Wege zu gehen und sich unter die Herrschaft Satans zu stellen. Und tatsächlich, mit dem Sündenfall ist die Menschheit, die in der Bibel oftmals mit Welt bezeichnet wird, also mit Welt ist jetzt nicht unbedingt die sichtbaren Pflanzenwelt und Bergwelt und Wasserwelt gemeint, sondern sind die Menschen. Wenn Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er den eigenen Sohn gab, dann sind die Menschen gemeint. Und diese Welt ist unter der Knechtschaft des Satans, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir sind unter der Herrschaft des Satans und der Satan steht an anderen Stellen, der Bibel ist der Herr der Erde. Ich habe mir aus Matthäus 4, Vers 8 und 9 Beispiele rausgesucht, um das zu belegen. Ihr kennt alle die Versuchung Jesus in Matthäus 4, wo Jesus verschiedene Dinge von ihm gefordert werden, einmal von der Zinne zu springen und so weiter. Und unter anderem heißt es da auch, Matthäus 4, Vers 8 bis 9, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Damit sehen wir nur, es wird ihm auch nicht widersprochen, Jesus sagt nicht, wie kannst du mir das geben, das gehört doch gar nicht dir. Doch, rechtsmäßig gehört es jetzt dem Satan. Gott lässt das so zu, hat er so bestimmt, wer nicht zu ihm möchte, der darf irgendwo anders hin, der darf unter der Herrschaft und Knechtschaft des Satans stehen. Aber das hat zur Folge, dass Jesus nicht einfach mehr ein Anspruchsrecht an den Menschen hat, sondern dass es die Menschen loskaufen muss. Ihr habt die Bibel schon so oft gelesen, ihr habt ja vom Lösegeld und von allem schon gehört. Und das ist der Zusammenhang. Und deswegen geht Jesus Christus hin und tut rechtmäßig den Acker kaufen. Er löst uns aus der Knechtschaft des Satans, er tilgt unsere Sündenschuld durch seinen Tod. In 2. Korinther 5, Vers 19 steht, denn Gott war in Christus und versöhnte wen? Die Gläubigen mit sich selbst. Wie heißt es? Er hat die Welt, er hat die ganze Welt, er hat den ganzen Acker gekauft, er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und jetzt ist es doch so, nicht die ganze Welt sind die Perlen, sondern die Bibel sagt ganz klar, wer zu den Perlen gehört, wer die Wahrheit liebt. Diejenigen, die Jesus zwar auch erkauft hätte, die eine Möglichkeit, eine Chance hätten, zu ihm zu kommen, es aber versäumen, die Wahrheit zu lieben, sondern anstatt dessen Freude an der Finsternis haben, die gehören nicht zur Perle. Das muss man wissen. Und das Schönste an diesem Gleichnis, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ich lese es noch einmal, das Himmelreich gleicht einem Schatz. Also das Himmelreich wird mit dem Schatz verglichen. Und in diesem Fall ist die Gemeinde der Schatz, eine Perle, wie es im anderen Beispiel heißt, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude ging er hin. Die Motivation, diesen Schatz zu holen, war nicht irgendwie, weil er reicher werden wollte, oder es war nicht ein Pflichtbewusstsein, weil er sie ja mal geschaffen hat und dann ist eine Katastrophe passiert. Nee, er hat aus Freude, weil da in dieser Welt, auf diesem Acker Menschen sind, die an ihn hängen möchten, deswegen hat er sie erkauft, aus Freude. Und aus Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Das heißt also, er gab sein ganzes Leben, alles, was er hatte. Alles, was wir haben, macht uns aus. Also wenn ich ein Auto, ein Motorrad, ein Haus, eine Frau und so weiter habe, das ist alles irgendwie, gehört ein Stück weit zu meinem Leben. Und in vielen Punkten ist es sogar mein Leben. In vielen Punkten. Also wenn, was die Familie betrifft, ist das ein Stück weit mein Leben. Ich möchte nicht ohne das sein. Und Jesus tut aus Freude sein Leben, das er im Himmelreich hatte bei Gott dem Vater, das lässt er, um diesen Schatz zu bekommen. Im nächsten Beispiel, zum Beispiel, wird Jesus mit einem Kaufmann verglichen. Also das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann. Das Himmelreich ist hier nicht gleich einer Perle, das haben wir im ersten gesehen. Sondern hier wird uns vorgestellt, das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann. Da wird Jesus als Kaufmann vorgestellt. Jesus ist der Kopf des Himmelreichs. Und deswegen ist der Repräsentant des Himmelreichs. Und deswegen wird er hier jetzt als Kaufmann hingestellt, weil es uns zeigen möchte, dass es einen Kaufpreis kostet. Dass er ist auf der Suche nach Perlen. Er ist auf der Suche nach Schmuckstücken. Wisst ihr, ich sage zu meiner kleinen Lilly oder zu meiner Marie, sage ich, du bist meine Perle. Warum? Weil sie mir wertvoll sind. Perlen sind was Wertvolles. Perlen sind ein Schmuckstück. Und der Kaufmann geht hin und sucht es. Hier wird die Gemeinde also und jeder einzelne Gläubige mit einer Perle verglichen. Und für mich ist jetzt die Frage, Monika, ist dir das schon mal klar gewesen, dass du für Jesus eine Perle bist? Oder Michaela, du bist eine Perle für Jesus? Oder auch der Louis? Bei manchen kann man sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Bei manchen kann man sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber du bist eine Perle. Und dann frage ich mich doch, ja, ist Gott auf dem linken Auge blind? Sieht denn der nicht, wie es um uns manches Mal steht? Dass wir so vielleicht überhaupt gar nicht perlenmäßig da sind in dieser Welt. Und dann muss ich sagen, Gott sieht auf das Endergebnis. Gott hat sich bereit erklärt, dich aus dieser Welt frei zu kaufen und aus dir eine Perle zu machen. Und er sieht schon, wie du eine Perle bist. Und das ist so genial, dass hier ein Vorschuss gegeben wird, der uns unser Herz richtig erwärmt. Also wenn ich daran denke, muss ich sagen, da überkommen mich auch wirklich wollige Gefühle. Ich bin nicht derjenige, der sich immer wie eine Perle verhält. Leider. Aber fällt mir da gerade ein. Da hat Wilhelm Busch auch wieder mal so einen wüsten Mann vor sich gehabt. Ich weiß nicht, was ihm über die Leber gelaufen ist. Ich weiß nicht, wieso er unzufrieden war mit seinem Leben. Das habe ich alles vergessen. Ich weiß nur, was Wilhelm Busch zu ihm gesagt hat. Er hat nur gesagt, ach, das ist so traurig. Und du solltest ein Ebenbild Gottes sein. Und wisst ihr, warum mir das so hängen geblieben ist? Weil das an diesen Menschen geschaffen hat. Und nach 2 Jahren hat er dann Wilhelm Busch wieder getroffen. Und dann ist rausgekommen, dass das der entscheidende Satz war. Dass das der entscheidende Satz war, warum er umgekehrt ist. Das war ihm gar nicht bewusst, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass er als Ebenbild Gottes in dieser Welt leben soll und Gott vertreten soll. Und die Perlen, die Christen, sind Gottvertreter hier auf dieser Welt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir bringen die Botschaft, dass es herrlich ist, mit Jesus, mit Gott zu leben. Und was haben wir für einen Vorschuss gekriegt? Indem wir hier in diesem Gleichnis erkennen, wie Gott uns sieht. Wir sehen uns nicht so und ich sehe manchmal die anderen auch nicht so. Leider. Aber es ist mir wieder bewusst geworden, jeder Einzelne ist eine Perle. Der Siegfried, der Franzis, die Margot, jeder Einzelne, der sich an Jesus Christus hält, ist eine Perle. Und das ist nicht auf einmal plötzlich so gewesen, dass nur dieses eine Beispiel da ist, sondern selbst im Alten Testament finden wir Beispiele, wo das schon durchschimmert. Ihr kennt das vierte Buch Mose. Und das vierte Buch Mose ist also ein Katastrophenbuch. Man kann auch sagen, das vierte Buch Mose ist das Buch des Murrens. Da wird gemurrt, da sind Aufstände da gegen Mose, gegen die Führung an sich, gegen Aaron und so weiter, wegen Essen und so weiter. Da wird gemurrt am laufenden Band. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit dem Biljam, der den Auftrag kriegt, Israel zu verfluchen. Und der sich, ja, er weiß, er soll es nicht machen und macht halt, irgendwann hört er auf einmal Gottes Stimme, er soll es machen. Das heißt, der hat sich das eingeredet. Also Gott hat das nicht wirklich gewollt von ihm. Aber man kann halt so lange ungehorsam sein, bis man denkt, ja, das ist schon richtig jetzt. Und da wird uns folgende Geschichte erzählt. Er sagt mehrmals, dass er Israel nicht verfluchen kann und dass er nur das sagen kann, was Gott ihm sagt. Und dann steht im vierten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 18 bis 22. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Steh auf, Balak, und höre, nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jauchzt ihm und es jauchzt dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Also was hier eigentlich gesagt wird, obwohl es in dem Heerlager der Israeliten Streit und Zank gab und was vielleicht sogar Diebstahl und Neid und alles Mögliche, aus der Sicht Gottes, und das Volk bleibt gesegnet, aus der Sicht Gottes steht da, es ist kein Unheil in Israel. Es ist kein Unheil in Israel. Warum kann das gesagt werden, wo man doch ganz anderes sehen kann? Weil Gott sieht, was er mit dem Volk vorhat und er wird es zu Ende bringen. Manches Mal mit Schmerzen. Also man sieht, das ist hier kein großer Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Natürlich ist das Bild, das wir im Neuen Testament haben, mit der Perle und mit dem Schatz, natürlich noch viel schöner. Das ist klar. Gott sieht weiter als wir, er wirft alles in die Waagschale und die Bibel drückt das so aus. In Philipper 2, Vers 6 bis 8 steht, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, ward ein Mensch, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Also mit eigenen Worten würde ich mal sagen, Jesus Christus war in allem Gott gleich, das haben wir verstanden, für die, die die Lutherbibel nicht mehr verstehen. Und obwohl er Gott gleich war, hat er Knechtsgestalt angenommen und ist Mensch geworden. Das heißt, er ist verletzlich geworden, er ist sterblich geworden. Er, der Herrscher war im Himmel und über die ganze Welt eigentlich, er, der ist Diener geworden und Knecht auf Erden. Und seine freiwillige Erniedrigung brachte ihm schließlich auch noch den Verbrechertod am Kreuz ein. Und in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15 steht, und er ist darum für alle gestorben, und zwar am Kreuz, damit die, die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es hat ein Ziel, dass Gott uns erlösen möchte. Er möchte uns ja nicht aus dem Schmutz erlösen, dass wir nachher gerade wieder in den Schmutz reinfallen. Er möchte uns ja nicht befreien, dass wir nachher gerade wieder gefesselt werden. Er möchte uns ja nicht von unserer Krankheit befreien, dass wir wieder in so ein Bakterienpool gehen und uns wieder krank machen. Und so verstehen wir das. Der Schutz, Dass das nicht passiert, ist das Leben mit Gott. Gott möchte, dass wir jetzt mit ihm leben. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Das möchte er. Und hier stellt sich die Frage, was löst denn diese Botschaft in uns auf, wenn wir erkennen, was Jesus Christus alles gegeben hat, um uns, seine Perle, seinen Schatz zu erlösen, der bereit war, sein ganzes Leben zu geben. Also wenn ich alles gebe, was ich habe, dann gebe ich mein Leben. Dann stehe ich nämlich nackt da. Dann gebe ich mein Leben und er war bereit, das zu geben. Und jetzt habe ich eine Bibelstelle, die Folgendes beschreibt, da ist ein Mensch, Paulus, der hatte auch eine Begegnung mit Jesus und hat auf einmal erkannt, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er ihn losgekauft ist, hat und dass er die Perle ist, die Jesus Christus für sich erkauft hat. Und er sagt in Philipper 3, Vers 7 und 8 und dann von Vers 12 bis 14 lese ich, weil ich habe die Frage gestellt, was löst das in uns aus? Da sagt Paulus, aber alles, was mir vorher Gewinn war, meine Geschäfte, meine Freunde, auch sogar meine Kinder, alles, was mir vorher ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Das sagt der Paulus. Ich stelle das gar nicht als Forderung hin. Ich sage nur, das sagt der Paulus als Reaktion darauf, wie er erkannt hat, was Jesus für ihn getan hat. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles zum Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und ein paar Verse weiter sagt er, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin oder sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hier werden zwei Sachen klar. Die Größe, die Überwältigung, die Paulus erlebt hat, bringt ihn dazu, dass er alles Bisherige, was für ihn von Wert war, für Dreck achtet, für Kot. Und jetzt möchte er diesen, der ihn freigekauft hat, von dem er überwältigt war von Liebe, jetzt möchte er diesen ergreifen. Er möchte ganz nah bei ihm sein. Und Paulus ist Realist. Er weiß natürlich, ja. Er weiß ja auch, wer den Römerbrief gelesen hat, der weiß nur zu genau, dass Paulus das weiß, wie viel noch an ihm hängt. Und deswegen sagt eigenes Schmutz, und deswegen sagt er, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Ich bin dann noch nicht vollkommen geworden. Aber eins mache ich, ich kämpfe. Ich will das, weil es das Beste ist, was mir passieren kann. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder dass ich schon vollkommen bin, aber ich versuche es zu ergreifen. Das ist die normale Reaktion auf Wohltaten Gottes. Auf Barmherzigkeiten Gottes. Wir werden immer wieder aufgefordert, aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes unser Leben zu ändern. Immer wieder. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes. Für mich ist die Frage, lassen wir uns von solchen Bibelstellen noch anspornen? Ich möchte noch was sagen. Die Gemeinde weltweit ist nicht zerteilt. Es ist eine Perle. Es gibt nicht die Baptisten und die Methodisten und die Freikirchler und sonst was. Die Gemeinde Gottes ist eine Gemeinde, ist eine Kirche. Das muss mal in unser Denken rein. Und da gibt es keine Konkurrenz. Wir sind alle erlöst von Jesus Christus. Und wir haben alle den gleichen Auftrag. Und wir haben alle die gleichen Ordnungen bekommen von Gott, damit wir erkennen, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes. Und wenn wir uns daran halten, dann ist ein großer Gewinn da, dann sieht man nicht so viel Dinge, die Jesus hier gar nicht beschreibt jetzt. Den Schmutz beschreibt er nicht. Aber wir sehen es ja, wo es nicht klappt. Wenn wir das beherzigen würden, dass es eine einzige Perle ist und dass jeder erlöste Christ eine Perle ist, was meint ihr, was, was das für Belebung wäre in so einer Gemeinschaft oder unter den Christen. Nicht daran, dass wir uns untereinander lieben, daran soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und das ist die Frage, wozu lassen wir uns anspornen durch solche Stellen? Ärgern sie uns? Oder sagen wir oder denken wir, ja, man kann ja auch alles übertreiben. Wir sind ja alle irgendwo eingebunden in der Arbeitswelt. Wenn man selbstständig ist, dann hat man noch viel mehr um die Ohren. Und man hat ja so die Ausflüchte, worum man nicht sein ganzes Leben geben kann. Und ich stelle halt die Frage, hat die Bibel hier übertrieben oder ist das möglich? Das ist möglich, glaube ich. Und jetzt noch etwas zu dieser Reaktion, die Paulus gebracht hat. Jesus hat uns erkauft, damit wir sein Leben auf der Erde sichtbar machen. Er bezeichnet uns, die Gemeinde, unter anderem hat sie den Charakter einer Herde. Es ist also keine Organisation groß, es ist eine Ansammlung von Schafen, die einem Hirten nachfolgen. Oder er bezeichnet uns als Haus Gottes, da wo er drinne Wohnung nimmt. Er hat Wohnung in uns genommen. Oder er bezeichnet uns als Leib. Jetzt ist es aber so, dass jedes Haupt, also zumindest bei uns Menschen können wir das beobachten, nur einen Leib hat. Also ist der Leib ein Ganzes, er ist nicht zerteilt. Jedes Haupt hat einen Leib. Und Jesus Christus wird hier vorgestellt in der Bibel, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Und die Gemeinde ist der Leib. Und was hat es mit dem Leib auf sich? Der Leib ist doch das Werkzeug, mit dem ich meine Gedanken zum Ausdruck bringe. Also ich stelle mir in meinem Geist irgendetwas vor und mein Körper, meine Füße, meine Hände, mein Mund oder auch meine Ohren bringen das zum Ausdruck. Und wenn meine Hände nicht mehr da sind oder meine Füße nicht mehr da sind und ich stumm und taub bin oder so, dann kriegt man überhaupt nichts von mir mit. Und so ist es ja auch bei Jesus Christus. Wenn sein Leib nicht funktioniert, so wie er sollte, als Einheit, wenn das nicht funktioniert, sieht die Welt nichts oder sie sieht eine Katastrophe oder was weiß ich. Wenn aber die Einheit des Glaubens, und es gibt eine Einheit des Glaubens, es muss nicht 10 verschiedene Gruppierungen oder 20 verschiedene Gruppierungen geben, wenn aber so viele verschiedene Gruppierungen da sind, dann ist die Einheit gefährdet. Die Bibel sagt, es ist ein Leib, es ist nur ein Christus. Christus ist nicht zerteilt. Und das müssen wir uns auch vor Augen halten, dass wir hier eine Verantwortung haben. Und was sagt uns das Bild vom, wir haben es ja von der Gemeinde und die Gemeinde wird als Leib Christi dargestellt, wovon er das Haupt ist. Was sagt uns das Bild vom Haupt noch? Es ist nur der Kopf, der unsere Glieder steuert. Es ist nur der Kopf, es ist nur das Haupt, das unsere Glieder steuert. Und wie oft sind wir selbst diejenigen, die bestimmen, was gemacht wird? Wie oft gehen wir in die Bibel und sagen, finden wir da Beispiele, wo uns weiterhelfen können, was Jesus möchte? Und das ist eine starke Herausforderung für uns, da können wir lernen, dass Jesus Christus, wenn er Haupt ist, auch Haupt sein möchte und dass die Gemeinde das zu tun hat, was er sagt. Meine Schafe folgen mir, denn sie kennen meine Stimme. Es geht nur um die Stimme von ihm. Es geht nicht um die Stimme vom Klaus, es geht auch nicht um die Stimme von Francis oder vom Louis. Es geht nur um seine Stimme. Und ich, jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt schon über 30 Jahre in Gemeinden, sehe Gemeinden, ich sehe manches Mal, dass nicht so ganz genau hingehört wird, was Jesus sagt. Dass man immer eigene Gedanken hat. Dass man auch sein eigenes Leben oft entschuldigt. Ja, aber die Erfahrung zeigt und das zeigt und so. Und das, muss ich sagen, das schwächt uns als Gemeinde. Das heißt, das macht das Leben Jesu, das Erscheinungsbild Jesu nicht richtig sichtbar. Als sein Leib setzen wir seine Gedanken in dieser Welt um. Wir sind Jesu Arme, Jesu Augen, Ohren, Füße und Mund. Wir schaffen den zu Unrecht bedrängten Recht. Das ist eine Aufgabe, die Jesus Christus hat und wir mit ihm, weil wir sein Leib sind. Wir speisen die Armen in unserem Umfeld. Ich sage jetzt nicht Brot für die ganze Welt, aber in unserem Umfeld. Wir lassen als Mutter und Vater unsere Schutzbefohlenen nicht im Stich. Das heißt, wenn wir Kinder haben, dann versorgen wir die nach besten Kräften, nach bestem Wissen und Kräften und schieben sie nicht ab. Unsere Kinder dürfen im Elternhaus die meiste Zeit ihrer Kindheit verbringen. Wir lassen eigene Interessen für Jesus und Familie fahren. Das sind dann Hobbys oder Dinge, wo man meint, man kann besser entspannen wie in der Familie. Alles hat seine Zeit. Wir tun die Kinder auch nicht überstrapazieren, dass insofern, dass man an jedem Fest sein muss oder in jeden Urlaub fahren muss. Das ist nämlich Stress für Kinder. Kinder fahren nicht so lange große Strecken mit dem Auto. Es sind hier nur ein paar Gedanken, wo wir sehen, wir begehren die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern, die Jesus so wertvoll sind. Jesus hat alles verkauft, um uns zu retten. Deshalb investieren wir in die Gemeinde Zeit und Geld, damit sie ihren Auftrag als Botschafter Christi wahrnehmen kann oder gerecht werden kann. Ich möchte alle, die müde geworden sind in der Erfüllung des Auftrags, den wir von Gott haben, ermuntern, neu voranzugehen. Ich lese zum Abschluss zwei Beispiele vor, die ich gefunden habe, die sollen etwas verdeutlichen. Weil ich weiß, dass es ganz andere Reaktionen gibt, wie die ich jetzt hier beschrieben habe. Schuld daran sind oftmals äußere Umstände, aber sie müssen nicht dazu führen. Also nur dadurch, dass wir Computer haben und jederzeit auf eine gute Predigt zurückgreifen können, muss ich nicht der Gemeinde fernbleiben. Aber ich weiß, dass es das oftmals fördert. Ach, man kann ja auch daheim fromm sein oder sowas. Und da lese ich jetzt zwei Beispiele vor, zum Abschluss, die uns zu denken geben sollen. Um das Jahr 300 nach Christus kam es zu einer der größten Christenverfolgungen der Antike. Kaiser Diokletian erließ ein Dekret, das besagte, jeder, der will, kann für sich privat Christ sein. Er kann für sich privat Christ sein. Aber alle christlichen Versammlungen sind bei Todesstrafe verboten. Da kamen die Ältesten der Christen zusammen und berieten, soll man nachgeben? Genügt es nicht, wenn jeder für sich zu Hause im stillen Kämmerlein Christ ist? Doch die Christen damals hatten begriffen, dass das im Widerspruch zum Wesen des Christusglaubens steht. Die Gemeinde wäre dann nicht mehr Leib Christi. So beschlossen sie, dass man zusammenkommt zum Beten, Singen, Predigen, Hören und Opfern. Und das gehört zusammen zu unserem Christenstand und kann nicht aufgegeben werden. Also versammelten sie sich weiterhin. In der Verfolgung, die dann ausbrach, haben manche doch nachgegeben. Man kann schließlich auch für sich allein Christ sein, aber sie konnten es nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, aber ihren Herrn verleugnet. Wir können uns nicht nach Belieben von der Gemeinde zurückziehen und den Anschluss an Christus, das Haupt der Gemeinde, behalten. Das ist das eine, das ist eine Tatsache gewesen zu der damaligen Zeit. Und jetzt noch eine andere Begebenheit, eine kurze. Die könnte uns auch zu denken geben. Ein Pfarrer lernte bei seinen Hausbesuchen in der neuen Gemeinde einen alten Mann näher kennen, den er Sonntag für Sonntag im Gottesdienst gesehen hatte. Aber die Verständigung mit dem Alten war schwierig, denn er war überaus schwerhörig. Der Pfarrer fragte erstaunt: Ja, können Sie denn im Gottesdienst von Gebet und Predigt etwas hören? Nein, gar nichts. Ja, und da kommen Sie dennoch Sonntag für Sonntag zur Kirche, wunderte sich der Pfarrer. Der Alte aber sah ihn bedeutsam an und sagte mit großem Nachdruck: Gemeinschaft der Heiligen, Herr Pfarrer, Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Also ihm war die Gemeinschaft der Heiligen wichtig. Auch wenn er Gründe gehabt hätte, weil er nicht so viel vom Gottesdienst gehört hat.